Deutschlandfunk.
Das, was er verkündet, hat's in sich. Innenminister Alexander Dobrindt wirkt ernst und liest vom Zettel ab.
Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
Der Sprengstoff, den die Drohnen geladen hatten, ist nicht explodiert, sollte es aber. Mein Kollege Florian Flade sagt, sowas ist kein hybrider Angriff mehr.
Das ist Staatsterrorismus. Also der russische Staat sorgt für Terror, für Angst und Schrecken und gleichzeitig greift er gezielt die Unterstützerstaaten der Ukraine an.
Seit Tagen wurde darauf gewartet, ob sich die Bundesregierung festlegt. Sie sagt, die Ermittlungen der letzten Wochen waren eindeutig. Und das kommt auch in Russland an, glaubt einer, der früher für den Nachrichtendienst verantwortlich war. Wolfgang Schmidt, Kanzleramtsminister im Kabinett Scholz.
Ich fand interessant, dass auf diese Pressekonferenz der beiden Minister Putin selbst reagiert hat. Das zeigt, dass da offenbar ein Nerv getroffen ist und dass er das Signal auch durchaus verstanden hat.
Wir tauchen in dieser Folge tief ein in die Ermittlungen hinter dem Vorfall, klären, was wir über die Täter wissen und sprechen über die Reaktionen, die die Bundesregierung vorbereitet hat.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hi, hier bei Unboxing News fragen wir uns, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Wir liefern tiefe Einblicke und die Hintergründe. Es ist Mittwoch, der 2. September und wir produzieren unsere Folge um 16 Uhr. Der russische Präsident versucht, Zweifel zu sehen.
Man will den aggressiven Russen Paroli bieten. Wo sind die Beweise? Hier, sie haben Beweise untergeschoben. Ich denke, das ist ein weiterer Fehler, ein grober Fehler der deutschen Führung und aus meiner Sicht widerspricht das den Interessen der deutschen Bevölkerung.
Wladimir Putin scheint verfolgt zu haben, was Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul gestern präsentiert haben.
Es wurden Tatmittel wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist.
Auch er hatte lange Einblick in genau solche Ermittlungen.
Ich bin Wolfgang Schmidt, war bis Mai 2025, also vor gut anderthalb Jahren, Chef des Kanzleramtes, Bundesminister für besondere Aufgaben und der Beauftragte für die Nachrichtendienste des Bundes.
Was hat Wolfgang Schmidt gedacht, als er von dem Vorfall am Leipziger Flughafen erfahren hat?
Dass das einerseits schon eine weitere Eskalation ist von etwas, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Das, was manche als hybride Kriegsführung bezeichnen, also etwas, was die Amerikaner short of war nennen, also unterhalb des Krieges, Sprengstoffanschläge, Beeinflussungen, Propaganda, Wegwerfagenten, die Sabotageaktionen ausführen. Und gleichzeitig war ich erschrocken, weil das schon nochmal eine neue Qualität ist, wenn eine mit Sprengstoff gefüllte Drohne oder gar mehrere auf einen Flughafen gesteuert werden.
Ihnen war ja, als Sie Kanzleramtsminister im Kabinett Scholz waren, der Bundesnachrichtendienst unterstellt. Also Sie waren tief drin in Vorgängen wie diesem. Wie außergewöhnlich ist denn das jetzt, dass die Bundesregierung öffentlich sagt, Russland steckt hinter diesem versuchten Anschlag in Deutschland?
Das ist meines Wissens tatsächlich das erste Mal, dass bei einem derartigen Vorfall das gemacht wird. Wir haben das vorher schon gemacht bei sogenannten Cybervorfällen, also wenn Attacken aus dem Internet oder auf Server und Rechner in Deutschland stattgefunden haben oder bei zum Beispiel der sogenannten Doppelgängerkampagne, wo also traditionelle Medienseiten gefälscht wurden und so getan wurde mit dem Layout, als ob diese falsche Seite dann der Spiegel oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung wäre und dann da eben Propaganda veröffentlicht worden ist. Da hat die jeweilige Bundesregierung nach einem langen Verfahren, wo man rausfindet, wer war es denn, dann auch attribuiert, also gesagt, in diesem Fall waren es die Russen oder es waren nochmal chinesische Hackergruppen. Aber wenn ich das richtig erinnere, dann haben wir so einen Fall, dass ein versuchter Sprengstoffanschlag auch einem bestimmten Land zugeschrieben wird, noch nicht gehabt.
Wann ist man sich denn sicher genug, um zu sagen, okay, wir nennen jetzt Russland öffentlich?
Da führen, und das hat gestern der Innenminister bei dieser Pressekonferenz, die er gemeinsam mit dem Außenminister durchgeführt hat, ja auch gesagt, die Ermittlungsergebnisse, also was findet man an Spuren, die Art des verwendeten Sprengstoffs, die Technik, da sind ja offenbar Antennen gefunden worden. Dann das Zweite, die Art und Weise der Tatbegehung, also ist das etwas, was man schon mal erlebt hat und wo früher mal Russland oder andere Staaten beteiligt waren. Und dann die Erkenntnisse der Nachrichtendienste, also der Geheimdienste, in unserem Fall des Bundesnachrichtendienstes oder eben des Bundesamtes für den Verfassungsschutz. Und dann wird man sich zusammensetzen und abwägen die Frage, können wir damit jetzt schon an die Öffentlichkeit gehen? Gefährdet das den Ermittlungserfolg? Ne? Stellen wir uns vor, die Täter sind noch in Deutschland, dann will man ihnen ja möglichst wenige Hinweise geben, dass man ihnen jetzt schon auf den Spuren ist, weil man zum Beispiel hofft, dass man sie noch erwischen kann und dass sie noch nicht außer Landes sind. Und genau diese Abwägungen führen dann eben dazu, dass man sagt, man muss jetzt dann auch mal in so einem Fall ein klares Zeichen setzen, um auch Russland deutlich zu machen, wir lassen uns hier nicht alles gefallen. Und deswegen hat man auch den russischen Botschafter dann einbestellt ins Auswärtige Amt, parallel zur Pressekonferenz, sodass man dem auch die Maßnahmen, die dann erfolgt sind, gegenüber eröffnet hat und gesagt hat, so geht es nicht und tut das nie wieder.
Und das hier sind die Maßnahmen.
Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Der Vertrag über das russische Haus in Berlin wird gekündigt. Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen. Wir verschärfen die Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige.
Die Message, nicht nur die von Innenminister Alexander Dobrindt, sondern auch von Außenminister Johann Badefuhl.
Wir werden uns durch Russlands Angriffe nicht in unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt spalten oder einschüchtern lassen. Wir bleiben bereit, gemeinsam mit unseren starken Partnern entschlossen zu reagieren, wenn der Schutz der Bevölkerung und unserer Partner dies erfordert.
Auch Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht heute von einer neuen Eskalationsstufe. Ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland war eh schon in Arbeit und soll jetzt schnell kommen. Zoomen wir nochmal auf diese Nacht am Flughafen in Leipzig-Halle.
Mein Name ist Florian Flade. Ich arbeite im Investigativressort des WDR und bin eingebunden in die Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung.
Eine mit Sprengstoff beladene Drohne wird als erstes gefunden. Und das ausgerechnet in der Nähe von ukrainischen Flugzeugen. Es gibt auch Berichte über weitere Drohnen. Was wissen wir, stand jetzt gesichert?
Also wir wissen durch unsere Recherchen, dass die Ermittlungsbehörden davon ausgehen, dass bei diesem Anschlagsversuch wohl mehrere Drohnen zum Einsatz kommen sollten. Es wurden mittlerweile mehrere Drohnen in Gänze oder in Teilen gefunden, Drohnen, die mit Sprengstoff bestückt waren. Man geht davon aus, dass diese Drohnen die ukrainischen Transportflugzeuge vom Typ Antonov, die in Leipzig standen, in jener Nacht treffen und zerstören sollten.
Ah, okay. Das heißt, das Ziel war wirklich, dass der Sprengstoff explodiert.
Also das ist so, ja. Davon gehen die Ermittler aus. Es gibt dafür auch Indizien. Es gibt zum Beispiel eine Aufnahme einer Überwachungskamera, die zeigt, wie schon gegen 19.30 Uhr eine Drohne einfliegt in den Flughafen und dann auf der Tragfläche einer dieser Antonovs einschlägt. Und dieser Sprengsatz, der daran montiert war, der sollte offenbar explodieren. Ja, das war hochexplosiver Sprengstoff. Das war Semtex, mehrere hundert Gramm. Das ist ein Sprengstoff, den man eigentlich aus militärischem Kontext kennt.
Ja, alles klar. Also mehr als wir schicken mal eine Drohne hin, die Sprengstoff hat und jagen euch damit Angst ein.
Das war definitiv nicht nur eine Drohung, sondern das sollte explodieren. Der Zünder war dann wohl etwas fehlerhaft, beziehungsweise die Drohne ist, das glauben, dass die Ermittler so hart aufgeschlagen, dass der Sprengsatz sich gelöst hat und dann lag die Drohne auf dem Boden und ein paar Meter weiter diese mit Sprengstoff gefüllte Konservendose. Aber das ist wohl eher Glück gewesen, dass da nichts passiert ist oder Unvermögen des Drohnenpiloten vielleicht.
Welche Spuren haben die Ermittler gefunden, bei denen sie sagen, das passt zu Russland?
Also der Innenminister Alexander Dobrindt hat diese Woche ja gesagt, dass diese Vorgehensweise, die Art und Weise, wie das gemacht wurde, dass das schon in das Muster passt, wie Russland und russische Geheimdienste seit einigen Jahren in Europa agieren, in einer Kampagne der Sabotage fast schon. Es gibt aber in diesem konkreten Fall jetzt auch Erkenntnisse, die die Ermittler haben. Sie konnten mehrere Tatverdächtige inzwischen identifizieren und darunter sind auch zwei Personen, das haben wir zusammen mit dem NDR und der Süddeutschen Zeitung recherchiert, da sind Personen darunter, die haben Bezüge nach Russland. Die haben auch russische Staatsbürgerschaft und bei einer Person wissen die Behörden auch, dass sie Verbindungen hat zu russischen Geheimdiensten. Mittlerweile konnten die Ermittler auch rekonstruieren, wie diese Personen eingereist sind. Und ja, bei einer Person geht man sogar davon aus, dass sie so etwas wie ein Logistiker war. Dieser Mann ist vor dem Anschlagsversuch auch schon wieder ausgereist aus Deutschland.
Sprechen wir da auch von sogenannten Wegwerfagenten?
Wir sprechen von einer Mischung, würde ich sagen, von Leuten, die durchaus professioneller sind als Wegwerfagenten. Aber ja, da spielen wohl auch Menschen eine Rolle, die ja wohl Kleinkriminelle sind, die angeworben wurden für diese Tat, ja.
Wo sind die Beweise, fragt ja jetzt der russische Präsident Putin. Und auch aus der AfD heißt es, die Belege, die würden ja nicht komplett offengelegt. Also zum Beispiel im Interview heute Morgen im Deutschlandfunk. Wie begründen denn die Dienste, dass sie manche Sachen, manche Informationen jetzt auch zurückhalten?
Also es ist ja grundsätzlich so, dass man bei diesen Ermittlungen eigentlich keine Öffentlichkeit will und auch nicht die Menschen warnen möchte, diese Tatverdächtigen logischerweise, wenn man denn glaubt, dass man sie noch irgendwie fassen kann. In dem Fall ist es wohl so, die Tatverdächtigen aus Leipzig sind längst ausgereist, die halten sich mutmaßlich nicht mehr in der Europäischen Union auf. Die Sicherheitsbehörden haben Erkenntnisse über diese Strukturen, die dahinter stecken, auch wie das Anwerben funktioniert. Aber das ist natürlich sehr schwierig, vor allem für die Nachrichtendienste, das öffentlich zu machen, weil da geht es um Quellenschutz und Methodenschutz. Wie ist man da eigentlich reingekommen in diese Chatgruppen, in diese Strukturen? Woher weiß man, wer dahinter steckt? Da versucht man natürlich, seine Quellen zu schützen. Das macht das alles ein bisschen schwierig. Aber es gibt Fälle, auch im europäischen Ausland, in Polen, im Baltikum, in Großbritannien. Da wurden diese Fälle auch schon vor Gericht verhandelt. Da hat man Menschen verurteilt und da wurden auch Belege vorgelegt, die zeigen, dass da russische staatliche Stellen dahinter stecken.
Und Leipzig ist ja laut Bundesregierung kein Einzelfall. Gib uns bitte mal einen Überblick. Was gehört noch zu diesem russischen Vorgehen in Deutschland?
Also wir haben in den letzten Jahren und insbesondere letztes Jahr und dieses Jahr verstärkt gesehen, dass bestimmte Dinge ins Visier geraten, der russischen Dienste und auch dieser Wegwerfagentenkampagne. Dazu gehören zum Beispiel Rüstungsunternehmen und Rüstungsmanager. Die wurden ausspioniert, mutmaßlich sogar für Attentate. Man hat auch verdächtige Drohnenüberflüge gesehen, auch über Rüstungsunternehmen, über Industrieanlagen. Es wurde ein Waffendepot gefunden im Herbst letzten Jahres am Stadtrand von Berlin. Da waren zwei Schusswaffen, zwei Pistolen und Munition drin. Das wurde angelegt von einer Person, die wurde dann später in Rumänien festgenommen. Da geht man auch davon aus, dass das für ein Attentat platziert war. Es wurde an einem Bahnhof in Minden in Ostwestfalen eine Kamera entdeckt, das haben wir recherchiert. Die wurde wohl von einem Litauer dort platziert, eine kleine Kamera, die den Bahnhof gefilmt hat. Der Bahnhof ist wichtig für das Militär, für die militärische Verlegung der NATO, auch für die Unterstützung der Ukraine. Es gibt Desinformationskampagnen gerade jetzt zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt Cyberangriffe. All das wird in diese hybride Angriffskampagne gerechnet, wobei dieser Begriff natürlich sehr schwierig ist, weil was ist eigentlich hybrid? Mhm. Ich habe da so ein bisschen meine Probleme damit.
Ja, wird ja gerade auch viel kritisiert, ne? Wie würdest du es nennen?
Also ich würde, wenn wir von diesen Brandanschlägen und von diesen Attentaten reden, würde ich ganz klar sagen, das ist Staatsterrorismus. Wenn dahinter der russische Staat und staatliche Stellen stecken und das ist in einigen Fällen ermittelt worden, dann glaube ich, kann man das gar nicht anders bezeichnen. Also der russische Staat sorgt für Terror, für Angst und Schrecken und gleichzeitig greift er gezielt die Unterstützerstaaten der Ukraine an.
Und es wird weitergehen, sagt Innenminister Alexander Dobrindt.
Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist.
Aber reicht es dann, das russische Generalkonsulat in Bonn und das russische Haus in Berlin, eine Kultureinrichtung, die als Spionagezentrum gilt, zu schließen? Wolfgang Schmidt, der ehemalige Chef des Bundeskanzleramts, sagt:
Ich glaube ja, es ist nicht ein Konsulat, sondern das letzte noch verbliebene Konsulat. Wir haben in unserer Regierungszeit 2023 schon 4 der bestehenden 5 Konsulate geschlossen, also Leipzig, München, Hamburg und Frankfurt. Und das einzige verbliebene war eben noch das in Bonn. Da gab es auch immer wieder Hinweise, dass aus Bonn heraus vielfältige Spionageaktivitäten gelaufen sind. Man muss immer bedenken, dass die russische Seite dann natürlich reagiert. Jetzt wird höchstwahrscheinlich bald angekündigt werden, dass das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg geschlossen wird. Und das ist insofern ein Problem, dass wir natürlich auch ein Interesse haben, dass weiterhin kritische Russinnen und Russen auch ausreisen können, Visa bekommen und nicht erst mühselig nach Moskau gehen müssen. Aber unter dieser Abwägung, glaube ich, ist es jetzt richtig, dass man diese Konsulatsschließung vornimmt. Das ist schon in der Diplomatensprache ein sehr, sehr deutliches Signal. Ich finde, man muss aber gleichzeitig auch sagen, wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland. Das hat der Innenminister auch nochmal deutlich gemacht. Das heißt, manche, die jetzt fordern, man müsste noch viel härter vorgehen, muss man ja auch fragen, was heißt das denn? Wollt ihr jetzt anfangen, gegen Russland, russische Einrichtungen vorzugehen? Ich glaube, das ist schon die richtige Maßnahme und muss immer ein bisschen bedenken, es kann ja auch noch mehr kommen und dann braucht man auch noch ein bisschen Luft, falls zum Beispiel jetzt mal ein Sprengstoffanschlag nicht nur versucht wird, sondern tatsächlich stattfindet. Wenn man dann quasi sein gesamtes Pulver an Maßnahmen schon verschossen hat, dann ist das natürlich auch eine blöde Situation.
Deutschland aktiviert ja bisher nicht Artikel 4 der NATO, der besagt, dass sich die NATO-Partner beraten, wenn die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist. ExpertInnen sagen aber zum Teil, dass dieser Artikel eigentlich zwingend aktiviert werden müsste. Warum macht man das nicht?
Auch da ist mein Eindruck, dass man sich noch für mögliche weitere Aktionen den Raum lassen will. Und ich glaube, dass Russland schon aufgrund der sehr koordinierten, abgestimmten und deutlichen Reaktionen aus allen europäischen Hauptstädten gesehen hat, dass Europa, dass die NATO das nicht auf die leichte Schulter nimmt und dass auch mancher Gedanke, dass man vielleicht Deutschland als größten Unterstützer der Ukraine militärisch, finanziell, humanitär uns isolieren könnte und dass die anderen sich so ein bisschen davon absetzen, dass das nicht gelungen ist.
Aber ist das nicht vielleicht genau Putins Vorteil? Also er kann Deutschland angreifen, solange er unterhalb einer gewissen Schwelle bleibt und dann reagiert Deutschland militärisch erstmal nicht?
Ja, nur was heißt Ihre Frage? Also, dass wir jetzt von uns aus militärisch eskalieren sollten? Natürlich ist das ein Vorteil in Anführungszeichen einer Diktatur, dass die machen kann, was sie will und dass es niemanden gibt in Russland, der Putin stoppen kann. Es gibt keine freien Medien, es gibt so eine Gespräche, wie wir sie hier führen, wo man die Aktionen oder Reaktionen der Regierung offen und kritisch diskutieren kann nicht. Und wenn man jetzt sich einmal in die russische Perspektive versetzt, wie gesagt, ich halte das für falsch, aber man muss es ja immer mal tun, dann stellt sich aus russischer Sicht das so dar, dass Deutschland die Ukraine seit Anbeginn der Vollinvasion umfangreich militärisch unterstützt. Wir waren zunächst mit weitem Abstand der zweitgrößte Unterstützer, was Waffenlieferungen, was finanzielle Hilfen anbelangt. Und inzwischen sind wir es mit weitem Abstand der größte in der ganzen Welt, weil die USA sich zurückgezogen haben. Es findet Ausbildung ukrainischer Soldaten hier statt. Es gibt Rüstungskooperationen. Das heißt, aus russischer Perspektive ist natürlich dieser Krieg, den sie gegen die Ukraine führen, auch deswegen nicht erfolgreich bisher, weil es eben diese Unterstützung aus Deutschland und den anderen westlichen Staaten gibt.
Mit was rechnen Sie denn jetzt in den nächsten Tagen und Wochen? Wird das jetzt so eine Art Ping-Pong der Eskalation zwischen Deutschland und Russland?
Ich glaube nicht jetzt in einem, wenn Sie im Bild bleiben wollen, umfangreichen Spielwechsel, sondern ich nehme an, dass jetzt Russland reagieren wird. Und dann erleben wir ja schon seit einiger Zeit, und das haben wir jetzt auch sofort in Reaktion auf die Pressekonferenz gesehen, sehr harsche Worte und Drohungen. Ich fand interessant, dass auf diese Pressekonferenz der beiden Minister Putin selbst reagiert hat. Das zeigt, dass da offenbar ein Nerv getroffen ist und dass er das Signal auch durchaus verstanden hat.
Der Vizechef des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Dmitri Medvedev, schreibt heute bei Telegram: Sie verdienen einen direkten Schlag gegen alle deutschen Produktionsstätten für Militärtechnik und durchaus auch einige andere Orte in Berlin. Russland reagiert also mit mehr Drohungen gegen deutsche Rüstungskonzerne, aber nicht nur die. Wie groß ist die Gefahr, die von Russland ausgeht, hier in Deutschland? Florian Flade aus dem WDR-Investigativteam sagt:
Russland ist bereit, das eskalieren zu lassen, ist bereit, dass da sogar Menschen bei zu Schaden kommen. Man geht so weit. Ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass das weiter anhält. Ich glaube, dass wir sehen, es verlagert sich ein bisschen. Und es geht jetzt wirklich ernsthaft darum, die Unterstützerstaaten der Ukraine und auch die Firmen, die Rüstungsunternehmen, die der Ukraine helfen und für die Ukraine produzieren, anzugreifen. Und das sind mittlerweile so viele Hinweise, so viele Fälle, die da ermittelt werden. Genauso viele wie im islamistischen Terrorismus. Das muss man sich mal vorstellen. Also es hat an der Schlagzahl immens zugenommen. Ich glaube, es war in der Vergangenheit echt nur Glück, dass da keine Menschen zu Schaden gekommen sind bislang. Bei uns zumindest.
Ja. Würdest du denn auch sagen, Deutschland wird besser darin, solche russischen Operationen erstmal zu erkennen und dann auch zu verhindern? Also ich meine, in diesem Falle war das ja dann eigentlich nur eine Panne von russischer Seite.
Das ist so. Also in diesem Fall wurde es nicht verhindert. Es ist schiefgegangen. In vielen anderen Fällen ist es auch schiefgegangen. Das ist immer so, wenn man diese Wegwerfagenten sich anschaut. Das sind natürlich Amateure. Da geht einiges schief. Das ist aber, glaube ich, auch eingepreist von russischer Seite. Mhm. Werden die deutschen Behörden besser? Ja, sie schauen genauer hin. Es gibt neue Strukturen. Es gibt jetzt dieses gemeinsame Abwehrzentrum Hybrid, wo man über solche Fälle spricht und man Informationen bündelt von Polizei und Nachrichtendiensten. Das ist auch sicherlich richtig. Und was natürlich auch die Wahrheit ist, es gibt begrenzte Ressourcen. Und das weiß man in Russland. Das wissen die russischen Geheimdienste. Die europäischen Behörden haben begrenzt Ressourcen und die können sehr schnell überdehnt werden durch ganz viele Vorfälle, die ja irgendwie ermittelt werden müssen. Und da gehören die Drohnenüberflüge dazu, aber auch anderes. Und ja, damit beschäftigt man die Behörden immens. Und da kann natürlich auch was durchrutschen.
Es klingt hart. Staatsterrorismus. Anschläge in Deutschland durch Russland, die auch Erfolg haben könnten. Florian Flade sagt: All das ist Teil von Russlands Ziel.
Es gibt natürlich mehrere Ebenen, warum das gerade passiert. Und eine Ebene ist natürlich, es soll Angst machen. Und es soll natürlich ein gesellschaftliches Klima erzeugen und am Ende eine politische Landschaft erzeugen, bei der Menschen sagen, wir sollten aufhören mit der Unterstützung der Ukraine. Darum geht es natürlich. Also der Krieg kommt jetzt zu uns. Warum kommt er? Ja, weil meine Regierung die Ukraine unterstützt. Dann sollten wir das doch lassen, bevor hier noch weiter solche Anschläge passieren. Das ist eine dieser Ebenen, aber ich glaube, die zweite Ebene, die mittlerweile sehr in den Vordergrund rückt, das sind halt wirklich ernsthaft Angriffe, die einen Effekt haben sollen. Also hätte man in Leipzig diese Transportmaschinen zerstört, hätte das einen unmittelbaren Effekt auf den Krieg in der Ukraine gehabt. Man hätte dieses Logistik-Hub neu aufbauen müssen in Leipzig. Diese Maschinen, von denen gibt es nicht so viele, von diesen Antonovs, die haben die Ukraine unterstützt mit Waffen. Also die sind damit transportiert worden. Das hätte eine unmittelbare Konsequenz, eine Folge gehabt. Und darum geht es am Ende jetzt auch.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Ingo Rockenberg und Justus Wolters hatten die Redaktion der Folge. Julian Speyer hat sie produziert. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.